Ja, ihr Lieben, wer mich schon mal lehren gehört hat, hat wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er schon mal von mir den Satz gehört hat, dass man Heimat und Identität festhalten muss, weil genau das ist, was der Feind als allererstes versucht, uns zu rauben. Und wenn er uns das geraubt hat, dann sind wir ziemlich schutzlos und dann sind wir eigentlich leichte Beute. Und weil ich das schon so oft gesagt habe, hat mich der Johannes ermutigt, mal dieses Wort Heimat ein bisschen intensiver unter die Lupe zu nehmen und da mal ein bisschen tiefer reinzugraben, was das eigentlich bedeutet. Und ich wollte eigentlich gar keine Flipchart, aber wenn ich sie schon habe, dann schreibe ich mal was drauf. Und zwar schreibe ich Heimat und ich möchte gern, dass ihr jetzt mir einfach Sachen zuruft, die ihr so assoziiert, wenn ihr dieses Wort hört. An was denkt ihr da? Seehofer? Was war das?
Weißwurst und Bier.
Ah. Ich habe verstanden, Musikantenstadel. Freude. Warte, ich muss mal hier noch schnell was drumrum malen, gell? Das macht man ja immer so. Ich habe das nicht geübt, deswegen ist es immer noch nicht gut. Geborgenheit, genau. Grüne Wiesen und was war's noch? Angekommen sein. Genau, beides ist richtig. Grüne Wiesen, angekommen sein. Menschen.
Familie.
Jawohl.
Elternhaus.
Mhm.
Liebe.
Liebe, Elternhaus. Was war das? Zugehörigkeit. Ja.
Berge.
Es kommt drauf an, wo du herkommst, gell? Aber Heidi, habe ich jetzt eigentlich gedacht, dass jemand sagt.
Heidi?
Ich schreibe es mal hin. Das ist zwar Schweiz, aber für uns Bayern ist es fast noch Bayern. Vor allem gehört es zu meiner Kindheit. Zu wessen Kindheit gehört Heidi auch? Ja, eben, genau. Okay, ich glaube, das gibt uns schon ein ganz gutes Bild, was wir damit assoziieren. Und ja, das ist letztendlich auch das, worauf ich dann hinaus wollte. Also sind wir fertig, können wir heimgehen? Nein, nein, jetzt geht's erst richtig los. Also meine These ist, jeder Mensch sehnt sich nach Heimat. Jeder Mensch hat ein ganz großes Bedürfnis. Ich glaube, dass man das auch in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, da ist eins Zugehörigkeit oder Sicherheit, das sind alles so Sachen, die auch mit reinspielen und jeder Mensch sehnt sich danach und es gibt auch wirklich total viele sowas wie Heimatromane, Heimatfilme, Musikantenstadel und so weiter, dass die auf dieses Bedürfnis abzielt. Also je nachdem, wie alt du bist und welche Interessen du vertrittst oder so, aber es gibt einen sehr, sehr großen Teil unserer Gesellschaft, der total auf Volksmusik steht. Volksmusik ist der lukrativste Teil der Popularmusik in Deutschland, auf jeden Fall. Also da kommt am meisten Kohle rein. Wusstet ihr das? Ja, aber auch drunter offensichtlich, weil das ist wirklich der größte Markt. Also wenn jemand noch einen Job sucht, Volksmusik ist der lukrativste Teil. Da kann man richtig Geld verdienen. Und ich glaube, das hat echt damit was zu tun, dass diese tiefe Sehnsucht in uns allen steckt nach Heimat und Geborgenheit. Es gibt auch sowas wie Heimweh. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist ganz schrecklich, gell? Heimweh ist fürchterlich. Ich hatte das als 6-jähriges Mädchen mal ganz intensiv. Also Heimat es kommt hier ganz schön raus. Es kann ein Ort sein, es kann aber auch, ich gebe euch mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in irgendeiner Stadt aufgewachsen und das ist deine Heimatstadt. Und dann bist du weggezogen und alle deine Verwandten sind auch weggezogen aus dieser Stadt und du hast eigentlich dann auch keinen Freundeskreis mehr, der dort ist und es verbindet dich eigentlich nichts mehr. Ihr wisst nicht, was da auf dem Display steht. Ich glaube, die wollen... Ihr wisst nicht, wo rechts oder links ist, gell? Das ist das Problem. Gut. Alles klar, jetzt stehe ich richtig. Also so eine Stadt, die mal deine Heimatstadt war, zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin in Landsberg am Lech aufgewachsen und ich liebe diese Stadt immer noch, aber es ist fast niemand mehr da, den ich noch kenne oder wo ich irgendwie noch was verbinde mit der Person. Und deswegen empfinde ich das nicht mehr als meine Heimatstadt. Also ich bin schon noch gern dort, aber ich fühle mich nicht mehr zu Hause in dieser Stadt. Versteht ihr das? Also irgendwie, es ist nicht nur ein Ort, sondern es ist auch Menschen, eine Gruppe von Menschen, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Mentalität, die in uns solche Heimatgefühle entstehen lässt. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und ich verrate es euch, es ist ganz böse, ich habe bei Wikipedia nachgeforscht. Also meine Quelle ist Wikipedia. Jetzt dürft ihr ruhig mal Buh sagen. Aber ich bin auf ganz interessante Sachen gestoßen. Und zwar, es gibt ja da so richtig eine Wissenschaft raus, gell, die sich damit beschäftigen, Heimatkunde, Volkskunde. Und eine von diesen Wissenschaftlerinnen, die heißt Frau Greverus, die schreibt sowas wie: Heimat ist heile Welt und nur in der Dreiheit von Gemeinschaft, Raum und Tradition zu finden. Denn nur hier werden die menschlichen Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit und aktiver Lebensgestaltung in einem kulturell gegliederten Territorium befriedigt. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber soll auf jeden Fall heißen, dass jeder Mensch möchte gern Sicherheit, Identität und sein Leben aktiv gestalten können. Und dazu braucht es so ein Setting. Und zwar eine Dreiheit, sagt sie, von Gemeinschaft, Raum und Tradition, wo eine Sicherheit gegeben ist, wo dieser Mensch leben und sich entfalten kann. Und die Auseinandersetzung mit Heimat ist ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass man seine Ich-Identität finden kann. Das finde ich sehr interessante Aussagen. Also ihr ahnt es schon, es geht mir gar nicht so um die bayerische Heimat oder um die deutsche Heimat oder so, sondern um die himmlische Heimat. Aber man kann da sehr schön Parallelen einfach ziehen und deswegen baue ich das jetzt mal so auf, dann kommen dann später nochmal drauf zurück. Was ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe, ist, dass die Neurobiologie das so beschreibt: Heimat ist im Gehirn jedes Menschen präsent. Heimat besteht aus einer Unmenge von Engrammen. Je länger ein Mensch an einem Ort verweilt, desto stärker sind die Engramme synaptisch bei ihm verfestigt, sofern sie emotional positiv korrelieren. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also sie sagt, oder man sagt in der Neurobiologie, dass in deinem Gehirn, also das ist jetzt dein Gehirn, und da sind Engramme drin. Engramme, das sind wie so Prägungen, Sachen, die du oft erlebt hast, die brennen sich wie ein in dein Gehirn und es gibt so eine synaptische Verbindung, die dann bleibt. Und wenn sie positiv ist, diese Prägung, dann bringt es Heimatgefühle in dir hervor. Versteht ihr? Wenn es negativ ist, dann eher nicht, ja? Also wenn jemand jetzt keine schöne, idyllische Kindheit hatte oder so, was wahrscheinlich bei vielen so ist, dann hat man auch ganz viele negative Prägungen gehabt, aber dann hat man vielleicht seine Heimat in etwas anderem gefunden, zum Beispiel in einer Beziehung mit Menschen, mit einer Gruppe von Menschen, vielleicht in deiner Jugendgruppe, vielleicht in der Schule, in deiner Klasse, vielleicht einfach nur bei deinem besten Freund oder so. Und dann ist das deine Heimat geworden, weil da hast du Erlebnisse gemacht über längere Zeit, die positiv waren und die sich in dein Gehirn eingraviert haben, sozusagen. Engramme. Weiß nicht, könnt ihr das lesen? Ich schreibe es nochmal größer, weil das ist wichtig. Das, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Ich finde es total spannend, dass es dann wie so im Gehirn, also die Synapsen, das sind sozusagen diese Verbindungsstromlinien oder sowas, kann man sich vorstellen. Und je öfter so ein Weg beschritten wird im Gehirn, je öfter dieser Reiz sozusagen getriggert wird, desto ausgebauter wird diese Straße in deinem Gehirn, in deinen Nervenbahnen. Und das ist dann ein Engramm. Und das ist eben etwas, was entsteht, wenn du einem Ort, einer Person oder einer Situation öfter ausgesetzt bist. Und im Idealfall, wenn sie positiv ist, dann entsteht eben Heimatgefühl. Und das ist spannend, weil das passiert natürlich im geistlichen Bereich genauso. Und darauf komme ich später noch zurück. Also das müsst ihr euch jetzt merken, im Hinterkopf mal behalten. Und jetzt sage ich vorher noch was anderes, okay? Was auch interessant ist, wenn jemand zum Beispiel eine Demenzerkrankung hat, wie Alzheimer oder sowas, dann entsteht, lösen sich diese synaptischen Verbindungen, diese Autobahnen im Gehirn, diese Engramme auf und dann entsteht ein Gefühl von Heimatlosigkeit, weil die Erinnerungen sind weg, die Orientierung ist weg und auch diese ganzen, eben diese Verbindungen lösen sich auf und dann ist dieses Gefühl von Heimatlosigkeit da. Das ist ganz tragisch eigentlich. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Leiden auch für die Patienten. Aber das zeigt eben, was in uns drin passiert. Und die Volkskundler, die sagen, es gibt so 4 Dimensionen von Heimat. Habt ihr eigentlich alle so ein Handout auch gekriegt? Gibt es noch welche? Manche haben welche, manche haben keine. Wolfgang, hast du noch welche? Wenn ihr eins wollt, könnt ihr mal kurz den Arm heben. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen verfolgen. Vielleicht noch was dazu schreiben auch. Christiane, du kriegst meins. Genau, also ein Volkskundler namens Gerhard Handschuh sagt, es gibt 4 Dimensionen von Heimat. Und zwar gibt es eine räumliche Dimension, eine zeitliche Dimension, eine soziale und eine kulturelle Dimension. Er sagt, damit ein Heimatgefühl entstehen kann, braucht es eine Bindung an einen realen Ort, also das wäre die räumliche Dimension, an eine Landschaft, also das ist bei euch passiert, weil das hat man jetzt gesehen, was ihr assoziiert habt mit Heimat. Berge, grüne Wiesen, Weißwurst und Bier, Heidi, Seehofer, also das zeigt mir, dass ihr eine Bindung entwickelt habt an eine Region, an eine Landschaft, an ein Land. Natürlich können Menschen auch außerhalb ihres Ortes, wo sie aufgewachsen sind, heimisch werden. Wer von euch lebt nicht mehr an seinem Heimatort und fühlt sich heimisch? Ja, das sind ganz viele. Euch ist es offensichtlich gelungen. Es gibt auch die alten Lateiner unter uns, die kennen diesen Spruch Ubi bene, ibi patria, das heißt, da wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland, da ist meine Heimat und es ist möglich, sich woanders auch zu beheimaten. Das dauert dann halt ein bisschen, bis die neuen Engramme in deinem Gehirn drin sind, gell? Das haben wir jetzt gelernt. Dann gibt es eine zeitliche Dimension. Und das bedeutet eben, dass so etwas, eine Bindung an Orte oder Personen oder sowas, braucht eine bestimmte Zeit, damit man Erinnerungen bilden kann. Und interessant, dieses Phänomen auch, je länger das zurückliegt, desto wunderschöner wird's, oder? Man vergisst dann auch das, was nicht so schön war und erinnert sich nur noch an das Idyllische. Und Das gibt es auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, je mehr wir so diese Schnelllebigkeit erleben und die neuen Technologien Einzug halten, vielleicht sogar auch Beziehungen ein bisschen digitalisiert werden oder so, desto mehr gibt es auch so eine Gegenbewegung. Ja, ist euch aufgefallen, es gibt ungefähr 5, 6 oder 10 verschiedene Zeitschriften, die so ähnlich heißen wie Landlust. Das ist irgendwie in den letzten 5 Jahren oder so total aus dem Boden geschossen. Es soll sogar Leute geben, die sich Hühner anschaffen und so. Und also irgendwie ist da auch diese Sehnsucht nach Heimat wieder zu spüren in dem. Heimat hat auch eine soziale Dimension. Und das heißt, dass du eigentlich, um ein Heimatgefühl zu entwickeln, so die Frage beantwortet bekommen musst, bin ich hier am richtigen Platz? Kann ich hier einen Beitrag leisten, der wichtig ist? Welchen Platz in der Welt möchte ich oder kann ich einnehmen, um meine Heimat zu finden? Also du musst einen Platz finden in einer Gruppe, der Gesellschaft, in der Welt und irgendwie auch einen Sinn für dein Leben. Das trägt auch dazu bei, dass du Heimatgefühle bekommst. Dann gibt es die kulturelle Dimension. Stichwort Heimatpflege, da gibt es gerade in Bayern total viel, ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland aussieht, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber irgendwie im Süden habe ich das Gefühl, da gibt es ganz besonders viele so Trachten und Vereine, genau, und auch so historische Feste, wo dann irgendwie so Bürgerfeste oder Routenfest in Landsberg oder so Sachen, die dann echt gepflegt werden, Mittelalterfest in Augsburg und wo man halt die alten Tänze irgendwie am Leben erhält oder so, das ist einem auch total wichtig und es gehört alles zur Kultur. Oder auch die Pflege des Dialekts, da sind unsere Freunde in Baden-Württemberg besonders gut. Aber die Bayern natürlich auch, gell, Johannes Feil. Und was auch total interessant ist, je weiter weg du von deiner Ursprungsnationalität bist, desto mehr fühlst du dich mit ihr verbunden. Also mir ist es total aufgefallen, als ich in Nordkorea war vor ein paar Jahren, da war eine andere Reisegruppe, da waren lauter andere Europäer drin, unter anderem auch Italiener. Und dann habe ich mich mit einem Italiener unterhalten und es kam mir gerade so vor, als ob das mein Nachbar aus meiner Straße gewesen wäre, weil es so vertraut war, einfach nur Europäer zu sein. Ah, du warst auch schon mal in Venedig, ja, das war so toll und in München, ja, kenne ich, ist super und so. Das ist so krass, da wird die Welt dann irgendwie ganz klein und Europa ist dann plötzlich so wie Augsburg, Hochzoll oder so, vom Gefühl her. Also da merkt man das dann total oder auch, wenn ich in den USA bin oder so, merke ich so krass, wie deutsch ich bin. Das fällt mir hier gar nicht so auf. Und also das ist total tief in uns eingegraben, ja, einfach diese Kultur oder die Mentalität, die wir haben und die uns auch miteinander verbindet in Deutschland und die wir dann ganz stark merken, wenn wir in einem anderen Kulturkreis sind. Aber jetzt kommt es auf die wesentliche Frage, nämlich die Sache ist die, dass die Heimat, die wir haben als Christen, ja gar nicht diese Erde nur ist. Ich will nicht sagen, dass diese Erde nicht auch unsere Heimat ist, weil wir sind hier für so lange, wie der Herr möchte, aber das ist nicht unsere ewige Heimat. Und das merkst du zum Beispiel auch daran, dass hier auf dieser Erde Dinge passieren, die nicht passieren dürften, wie zum Beispiel Menschenhandel oder Kriege, Krankheit und Tod, Abtreibung, sowas. Das fühlt sich nicht nach Heimat an und wir merken, das kann es nicht sein. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Selbst wenn in dieser Schöpfung die Schönheit Gottes total zu spüren und zu sehen ist, auch in der Begegnung mit Menschen die Schönheit Gottes und die Vielfalt Gottes und das Herz Gottes uns ganz oft begegnet und wir ganz oft Schönheit sehen und es auch herrlich ist, also versteht ihr, wir dürfen da nicht in so ein komisches Denken abkippen, dass alles, was hier ist, ist böse und schlimm und alles, was dann im Himmel, dann später nach unserem Tod, ist super, sondern der Herr hat uns auch hier schon jetzt, hier und jetzt, haben das letztens vom Anton auch gehört, der Herr möchte, dass wir das Leben genießen. Und der Herr möchte, dass wir uns freuen an dem, was er geschaffen hat. Und dass wir uns freuen über ihn. Und das, aber es wird nie in Fülle hier auf dieser Erde immer nur alles toll sein. Ja, viele von uns, ich auch, jahrelang versucht, so eine Idylle herzustellen oder so eine heile Welt irgendwie zu bauen. Und es funktioniert leider nicht, weil wir sind in einem Zustand von Krieg. Habt ihr das schon gemerkt? Wir haben nämlich einen Feind. Das ist unser Problem. Und der Feind ist zwar schon besiegt und das weiß er auch, aber er kämpft einen Guerillakrieg gegen uns, obwohl er schon weiß, dass er verloren hat und dass er keine Chance hat, aber er versucht, wo er kann, uns zu zerstören, uns zu entmutigen, uns reinzupfuschen, unser Leben kaputt zu machen, möglichst viele Menschen zu zerstören. Und das ist das Problem, das wir hier immer wieder haben. Und wo wir einfach dran merken, dass das noch nicht unsere Heimat sein kann, weil das ist noch nicht das, was das Reich Gottes in Fülle ist. Unsere ewige Heimat ist eine Sicherheit, die unerschütterlich ist. Jeder von uns wünscht sich Sicherheit, stimmt's? Also ich bin jetzt ein Typ, ich mag nicht immer, dass alles gleich ist und alles gleich bleibt. Ich brauche schon so ein bisschen Herausforderung und Abenteuer, aber manche Dinge, die müssen immer gleich sein. Also ich muss heimkommen und es darf nicht meine Wohnung unter Wasser sein zum Beispiel. Das fände ich nicht cool. Oder es muss irgendwie jeden Monat ein bisschen Geld auf meinem Konto sein, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Das muss immer gleich bleiben. Das stresst mich sonst. Ja, versteht ihr, was ich meine? Oder meine Freunde, die ich habe, meine Familie, die müssen da sein, die müssen immer gleich sein. Also die dürfen schon mal eine andere Frisur haben oder so, aber die dürfen nicht einfach gehen oder mich verlassen oder so. Das muss irgendwie, so eine Konstante brauche ich in meinem Leben, dass ich weiß, das ist mein soziales Netz oder da kann ich sein. Ja, da habe ich Leute, die mich verstehen oder sowas. Aber Tatsache ist, dass alles, was geschaffen ist, ist der Veränderung unterworfen. Und es ist nichts in Stein gemeißelt. Es ist alles veränderlich, was geschaffen ist. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir noch hier sind. Keiner von uns hat die Garantie. Und deswegen ist es so gut zu wissen, dass wir eine Heimat haben, die uns niemand rauben kann und die unveränderlich ist, die unerschütterlich ist. Eine Sicherheit, die wir haben. Und ich meine, uns geht es ja hier in Deutschland wirklich auch sehr gut. Aber stelle vor, du wärst in Nordkorea geboren. Dann wäre das echt anders. Dann wäre das komplett anders. Dann würdest du alle deine Sicherheiten nicht haben und du hättest auch kein schönes Leben. Du müsstest vielleicht hungern und wenn du ein falsches Wort sagst, kommst du ins KZ. Und so. Also wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen. Wir denken, ja, aber das Leben ist doch so schön. Ja, das Leben ist nicht für alle Menschen auf dieser Welt gerade so schön. Aber wisst ihr, ich habe schon oft drüber nachgedacht, dass es möglich sein muss, dass wir so verwurzelt und beheimatet sind im Herrn und in unserer unsichtbaren ewigen Heimat, dass wir alles, was uns in diesem Leben begegnet, überstehen können und wissen, der Herr ist da und letztendlich das, was in Ewigkeit zählt und was in Ewigkeit bleibt, kann mir niemand rauben. Und ich glaube, dass das zum Beispiel Stephanus gekannt hat, der gesteinigt worden ist für den Herrn, weil er sich bekannt hat zu Jesus und der den Himmel offen gesehen hat, kurz bevor er gestorben ist und der einfach gewusst hat, wo er hingeht und der so verwurzelt war in dieser ewigen Heimat, dass ihn das nicht zerstört hat, was ihm auf dieser Erde zugestoßen ist, sondern dass er mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause gegangen ist. Ich glaube, dass wir das lernen sollten. Ich glaube, dass der Herr uns wirklich vorbereitet, weil ich glaube, dass wir auf herausfordernde Zeiten zugehen als Leib Christi. Und ich glaube, dass das Einzige, was uns wirklich durchträgt, wird das sein, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir wissen, wo unsere Heimat ist. Und dass wir wissen, dass uns das niemand rauben kann. Alle Dinge, die geschaffen sind, sind veränderlich und bieten keine Sicherheit. Deswegen bauen wir unser Leben nicht auf solche Dinge, die sich verändern können, sondern auf diesen Fels der Zeiten, Jesus, sein Wort, das sich nie verändert und das in Ewigkeit bleibt. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass viele von uns schon Situationen erlebt haben, wo sie Heimatlosigkeit gespürt haben. Vielleicht der Verlust eines lieben Menschen oder vielleicht der Verlust von dem Arbeitsplatz, wo du auch das Gefühl hattest, da bin ich zu Hause oder da gehöre ich hin oder das gibt mir eben einen Lebensraum, in dem ich sein kann. Oder ich glaube sogar, dass es noch viel tiefer geht. Wir sind eine Generation, die Eltern, Großeltern hat, die vielleicht im Zweiten Weltkrieg vertrieben worden sind, fliehen mussten. Bei mir war das so. Meine Großeltern mussten fliehen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was über die Generationen weitergegeben wird und was auch so ein Gefühl von Heimatlosigkeit auslösen kann. Und ich möchte auch nachher nochmal die Gelegenheit geben, dass wir dafür mal beten, dass der Herr da Heilung mit Heilung reinkommt. Mich würde mal interessieren, weiß jemand von euch, dass in seiner Familie bei den Vorfahren Vertreibung passiert ist, Flucht? Ganz schön viele. Das ist fast die Hälfte. Ja, ich glaube wirklich, dass wir da echt mal reinbeten sollten, dass der Herr da mit Heilung reinkommt und dass der Herr unsere Heimat wird und dass all diese Dinge uns nicht mehr in Unsicherheit bringen können. Ja, beheimate dich in deiner ewigen Heimat. Und das ist jetzt, kommt es zu den schönen Dingen des heutigen Abends. Und jetzt geht es mir eigentlich darum, wie können wir das schaffen, dass in unserem Gehirn solche Engramme entstehen, in Verbindung mit dem Reich Gottes, in Verbindung mit dem Vaterhaus, in Verbindung mit dem Herrn selbst, dass das unsere Heimat wird, dass wir das als Heimat empfinden und dass unsere Seele da ganz sicher verankert ist und sicher ruhen kann, egal was für Stürme von außen kommen. Und ich gebe euch jetzt mal ungefähr 5 oder 6 Bibelstellen, die lese ich euch einfach vor. Ihr könnt sie gern mitschreiben, wenn ihr wollt, und zu Hause nochmal nachgucken. Das eine ist Psalm 56, Vers 9. Da heißt es, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis. Das schreibt David, der König David. Der hat es sehr oft erlebt, dass er heimatlos war, dass er vertrieben worden ist, dass er nicht gewollt war, dass er keinen Platz hatte, wo er zu Hause sein konnte. Aber er hat sich beheimatet im Herrn selbst. Er hat dort Heimat gefunden. 1. Korinther 15, 19 bis 21. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das zeigt uns einfach, dass unser Leben einfach diese Ewigkeitsperspektive hat, dass es nicht nur um diese Zeit auf dieser Erde geht, die so kurz ist und schnell vorbei. Oder Psalm 119, Vers 19. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Johannes 18, Vers 36. Jesus sprach, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, Wenn nicht, hätte ich euch sonst gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Also im Haus unseres Vaters sind viele Wohnungen und Jesus ist vorausgegangen, um uns dort eine Wohnung zu bereiten. Du hast schon eine Wohnung im Himmel. Gute Nachricht, auch wenn du es hier vielleicht nie zu einer Eigentumswohnung schaffst, im Himmel hast du schon eine. Lukas 10, 19 plus 20. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Philipper 3, 20 plus 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ist das nicht cool? Das ist deine Zukunft. Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Da wird vorher aufgelistet die ganzen Glaubenshelden der Bibel. Und dann heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist wunderbar. Und das, was hier erwähnt wird, diese Wohnung im Himmel, diese Stadt, die Gott uns bereitet hat, das ist deine Heimat. Das ist da, wo du geboren bist eigentlich, weil du bist von neuem geboren in das Königreich Gottes hinein. Und das, da wo wir geboren sind, das ist unsere Heimatstadt, oder? Das heißt, du bist im Königreich Gottes von neuem geboren und dadurch bist du ein Bürger des Königreiches geworden und das ist deine neue Heimat. Und die gute Nachricht ist, dass du dass ein Teil von dir, dein Geist nämlich, der ist durch die neue Geburt wieder lebendig geworden. Und der ist vom Heiligen Geist erfüllt und der versteht die Dinge des Geistes und er liebt sie auch. Und das Interessante ist, dass dein Geist, das hat nämlich leider nichts mit deinem Verstand zu tun, sondern es ist einfach der Teil in dir, der direkt kommunizieren kann mit Gott, der einfach wie so ein Ort in dir, wo Gott zu dir sprechen kann und wo du mit Gott kommunizierst, weil da ist der Heilige Geist in dir. Und der erklärt dir alles. Und also letztendlich läuft Offenbarung so, dass dein Geist, der weiß Sachen, der kriegt Informationen vom Heiligen Geist und der erklärt es dann deinem Verstand. So rum läuft es. Wir denken immer, es geht erst durch den Verstand und dann muss es ins Herz runter. Nee, gar nicht. Das ist erst im Herzen, wird es verstanden und dann kommt der Verstand nach. Versteht ihr das? Das ist eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass du keine Qualifikation haben musst, um das mitzukriegen, sondern dein Geist, der kann das. Und du musst nicht Theologie studiert haben, du musst nicht irgendwie Abitur haben oder so, völlig egal, ob du das hast oder nicht, sondern dein Geist versteht es und er erklärt es deinem Verstand. Freut ihr euch? Manche freuen sich schon. Ich will auch einfach nochmal sagen, dass wir zwar in der Welt, aber nicht von der Welt sind, sagt das Wort Gottes, aber das soll nicht bedeuten, dass wir nicht mehr hier mit beiden Beinen auf der Erde stehen und auch nicht mehr genießen können. Wir sollen und dürfen genießen. Ja, das dürfen wir wirklich und zwar ohne schlechtes Gewissen. Wisst ihr, Jesus hat bei das erste Wunder, das er öffentlich getan hat, war, dass er wahnsinnig viel Wasser in Wein verwandelt hat. So viel Wein hatte noch niemand auf seiner Hochzeit, wie auf der Jesus war und dieses Wunder getan hat. Und das sagt mir auch was, wie der Herr ist. Ja, der der kann genießen. Der kann so genießen, dass man über ihn gesagt hat, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Ich weiß nicht, ob das schon mal über dich jemand gesagt hat, aber über Jesus hat man das gesagt, also kann es nicht schlimm sein. Er will, dass wir das genießen, aber er will, dass wir auch schon hier und jetzt unsere ewige Heimat genießen. Ja, wir haben vorher gesungen, der Himmel soll auf die Erde kommen. Und das ist letztendlich das, was der Herr für uns möchte, dass wir schon hier und jetzt diese Heimat, den Himmel, kennenlernen. Und das tun wir, indem wir Zeit mit dem Herrn verbringen, indem wir Lobpreis machen, indem wir das Wort Gottes lesen und meditieren und studieren. Das tun wir, indem wir uns versammeln und miteinander Gemeinschaft haben und austauschen, indem wir füreinander beten und voneinander lernen. Das ist geistliche Gemeinschaft und die bringt hervor, dass wir mehr verstehen vom Herrn, weil jeder von uns hat nur Stückwerk und wir brauchen einander. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das Reich Gottes schon hier und jetzt in unser Leben reinbrechen will. Nicht erst dann, wenn du tot bist, sondern schon hier und jetzt darfst du dich da drin bewegen. Du sollst es sogar. Du sollst wissen, dass du dich im Reich Gottes aufhältst, weil du bist nicht nur ein Bürger des Königreiches, sondern auch ein Botschafter des Königreiches. Das ist dein Amt und Würde sozusagen. Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das steht wirklich in der Bibel, dass du ein Botschafter des Königreiches bist und es bedeutet, dass du das Königreich mit dir mitbringst, wo immer du hingehst und dass andere Menschen, denen du begegnest, dass du sie mit hineinnehmen kannst in diese Botschaft. Und ihr wisst ja, wie das ist mit der Botschaft. Wenn wir hier in Deutschland eine ausländische Vertretung haben, eine Botschaft zum Beispiel von England oder so, und du gehst in dieses Haus rein und es ist vielleicht mitten in München, aber du gehst in diese Botschaft von England und dann bist du auf dem Grund und Boden von England. Dann bist du nicht mehr in Deutschland, obwohl du immer noch in Deutschland bist. Dann gilt in dieser Botschaft für dich, in diesem Gebäude, die Rechtsprechung dieses anderen Landes. Und genauso ist es mit deiner Botschaft des Königreiches. Das Coole ist, du nimmst die immer mit dir mit, wohin du gehst, wie so ein Schneckenhaus. Kannst du dir das vorstellen? Die hast du immer dabei und da kannst du echt andere auch mit reinnehmen. Also vielleicht Schneckenhaus ist zu klein. Also das ist wie so eine Blase, in der du dich bewegst und wie so ein Territorium, das du immer mit dir mitnimmst. Und da gilt die Rechtsprechung des Königreiches Gottes. Und das bedeutet, wenn du Angst hast, dann gilt die Rechtsprechung des Königreiches Gottes. Und das heißt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So Herr, braucht deine Liebe. Und ich bin hier auf dem Boden des Königreiches Gottes, da hat Furcht nichts verloren. Oder du bist krank, dann sagst du, Herr, du hast für mich am Kreuz bezahlt mit deinem Blut für jede Krankheit. Und ich möchte im Namen Jesu, dass diese Krankheit mich verlässt jetzt, weil ich gehöre ins Königreich Gottes und da gibt es keine Krankheit. Wisst ihr, es werden viel, viel mehr Menschen geheilt, wenn wir so an die Sache rangehen. Und das Reich Gottes wird in Fülle dann heranbrechen, wenn du entweder tot bist oder der Herr wiederkommt. Aber jetzt wird es immer wieder und immer mehr und immer öfter durchbrechen, wenn du sagst, hier stehe ich und kann nicht anders. Hier ist das Königreich Gottes und ich will, dass der Wille Gottes hier geschieht und dass das Reich Gottes hier kommt in meinem Leben und du kommst hier mit rein in meine Botschaft und es gilt für dich ganz genauso. Und das ist unser neuer Lebensstil. Das dürfen wir beanspruchen. Das ist das, was der Herr für uns erkauft hat. Und jetzt spreche ich drüber, wie wir Engramme, ihr wisst schon, gell, in dem Gehirn, bilden können, die uns ein Heimatgefühl geben für unsere ewige Heimat. Und zwar habe ich gedacht, es ist total parallel. Ich habe vorhin diese vier Dimensionen der natürlichen Heimat erwähnt und ich habe irgendwie vier Parallelen gesehen, auch zu unserer geistlichen Heimat. 4 Dimensionen deiner ewigen Heimat. Das ist keine vollständige Liste, aber mal 4 Dimensionen, die ganz interessant sind. Und die erste ist, Heimat ist eine Person, nämlich die Person unseres Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Heimat ist eine Person. Wir kennen das. Wir kennen es auch im menschlichen Bereich, dass Heimat eine Person sein kann. Stimmt's? Da gibt es Menschen, da fühlen wir uns zu Hause, wenn die da sind. Da fühlen wir uns verstanden, da fühlen wir uns sicher. Umso mehr gibt es diesen Vater im Himmel, der dich in sein Königreich hineingeboren hat, übernatürlich. Und ein anderes Bild heißt auch, du bist adoptiert worden. Du hast den Geist der Annahme bekommen. Ja? Du bist jetzt ein Kind Gottes geworden, mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Ein Königskind, ein Kronprinz, eine Kronprinzessin. Und dieses Haus des Vaters ist dein Vaterhaus. Da hast du einen Platz an dem gedeckten Tisch. Jesus sagt, David sagt in dem Psalm 23, dass der Herr unser Hirte ist, der uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Und das bedeutet für mich, mitten im Kampf ist da ein gedeckter Tisch. Und das ist der Tisch im Haus des Vaters, weil wir sind hier mitten im Kampf. Ja? Wir sind hier auf der Erde nicht in einem Friedenszustand, sondern wir sind im Kampf. Es gibt Gott sei Dank immer wieder Friedensphasen in unserem Leben, aber grundsätzlich ist unser Leben hier auf der Erde ein Kampf. Aber es gibt diesen gedeckten Tisch im Haus des Vaters und da gibt es einen Platz, da steht dein Name drauf und da darfst du dich hinsetzen und da darfst du jederzeit hinkommen und der Tisch ist gedeckt für dich und da ist alles, was du brauchst und das kannst du dir nehmen, das kannst du essen, das kannst du trinken, das ist geistliche Speise. Da ist alles, was du brauchst an Trost, an Hoffnung, an Freude, an Zuversicht. An diesem Tisch ist dein Platz und da steht dein Name drauf. Und den kann dir niemand wegnehmen. Ja, und ich ermutige dich, wirklich diesen Platz an diesem gedeckten Tisch aufzusuchen. Kannst du mal in deiner nächsten Gebetszeit sagen, Herr, Vater, Papa, führ mich doch mal an diesen Platz, ich möchte mich da mal hinsetzen, ich möchte ihn mal anschauen, ich möchte mal mein Namensschild sehen und die schöne Porzellantasse, zeig mir die doch mal und was da alles Leckeres drauf ist auf diesem Tisch. Für mich, ich glaube, der Herr will uns das wirklich zeigen. Ich glaube, dass unser Leben hier auf dieser Erde so ein Weg ist, den wir gehen, wo wir den Herrn so viel besser kennenlernen und wo wir auch die Dinge unserer Heimat immer mehr kennenlernen und verstehen und immer mehr schmecken davon, dass wenn wir dann da ankommen, es wird uns alles total vertraut sein. Da waren wir nämlich schon oft. Wir haben wie durch einen Schleier sehen wir jetzt halt immer alles. Manchmal ahnen wir es nur. Paulus schreibt wie in dem Spiegel und so ein antiker Spiegel, das ist eher auch so ein Ratespiel mehr. So, ja, da siehst du halt noch, dass jemand da ist mit 2 Augen und einer Nase und einem Mund. Viel mehr kann man da nicht erkennen. Aber der Herr will uns da viel stärker mit reinnehmen und sucht diesen Ort auf. Der Sohn, der Bräutigam, Jesus, der König, dein bester Freund, der Feldherr, alles, was er ist, der Hirte, den sollst du kennenlernen, den sollst du aufsuchen. Und je öfter du das machst, desto mehr Engramme bilden sich in deinem Gehirn. Und desto vertrauter wird dir das und desto mehr Heimatgefühle entwickelst du. Das ist wirklich ein Weg mit vielen, vielen kleinen Schritten und die darfst du nicht gering achten. Viele kleine Schritte auf lange Zeit bringen eine riesige Auswirkung. So lass dich faszinieren vom Herrn, lass dich locken in seine Gegenwart und verlieb dich neu in Jesus, deinen Bräutigam. Such ihn auf, komm mit ihm ins Gespräch, gib ihm die Gelegenheit, dich zu berühren und dir zu begegnen. 2. Dimension, Heimat ist ein Ort, die Gegenwart Gottes nämlich, der Ort, an dem Gott wohnt. Augustinus sagt, das menschliche Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Und im Psalm 63 lesen wir, dass unsere Seele so geschaffen ist, dass sie Durst hat nach Gott, dass sie nach Gott schmachtet. Hier steht, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. So sind wir gemacht. Gott hat es extra so gemacht, dass wir Hunger haben nach ihm, dass wir Sehnsucht haben nach ihm. Wir wissen halt meistens nicht, dass wir Sehnsucht haben nach ihm. Wir spüren eine Sehnsucht und wissen nicht, das ist eigentlich Hunger nach Gott. Aber es ist eine Tatsache, dass wir so geschaffen sind mit diesem Hunger nach Gott und mit diesem Loch, das nur er füllen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, die Gegenwart Gottes in unserem Leben zu kultivieren. Und da spreche ich immer davon, dass unser Herz ist wie ein Garten, ein Ort der Begegnung für dich und den Herrn. Ein exklusiver Ort für dich und den Herrn. Und diesen Ort sollst du jeden Tag mit Fleiß aufsuchen. Das gehört auch zu diesen vielen kleinen Schritten, die du täglich tun sollst, um solche Engramme in deinem Gehirn zu bilden, ja, um sowas einzutrainieren, um Heimatgefühle zu entwickeln, um dich zu beheimaten in der Gegenwart Gottes, weil dafür bist du gemacht. Du bist ein ewiges Wesen, du bist nicht nur ein Mensch, der hier auf dieser Erde wohnt und dann tot ist, sondern du bist ein ewiges Wesen, das ewig lebt. Ewig. Und du bist geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Du bist geschaffen, um in Ewigkeit mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, enge Gemeinschaft zu haben. Du bist geschaffen für eine Liebesbeziehung mit diesem Gott. Du bist nicht als Knecht geschaffen, nicht als Arbeiter. Du bist geschaffen als Braut und als Sohn. Und das ist das, wofür du überhaupt lebst. Das ist der Sinn deines Lebens, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich noch einen ganz langen Punkt, den ich nicht mehr ausführen kann, weil ich sonst meine Zeit überschreite. Und deshalb würde ich sagen, ich vertröste euch auf nächstes Mal. Da machen wir dann weiter mit dem Thema geistliche Heimatkunde Teil 2. Und dann fange ich an mit dem Punkt, Heimat ist ein soziales Gefüge, nämlich der Leib Christi. Und jetzt möchte ich gerne beten. Und zwar möchte ich zuerst mal beten mit euch für die Menschen, also erstmal zuhören, damit ihr wisst, ihr habt vorher euch gemeldet, wo ich gesagt habe, wer weiß, dass in seiner Familie Familienangehörige vertrieben worden sind oder flüchten mussten. Und ich möchte gern da mal jetzt reinbeten mit euch. Und zwar fände ich es schön, wenn ihr einfach aufsteht, die dies betrifft, aber es können auch die aufstehen zusätzlich, die ein Vertriebenwerden erlebt haben auf einer anderen Ebene, nicht unbedingt durch Krieg, sondern vielleicht durch Mobbing oder durch den Zerbruch von einer Beziehung oder durch den Verlust vom Elternhaus oder sowas, von den Eltern, also wo ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid entwurzelt worden, ihr seid heimatlos geworden an irgendeiner Stelle, dann dürft ihr jetzt aufstehen, einfach da, wo ihr seid, und ich lade einfach die anderen, die um euch rum sind, ein, euch Hände aufzulegen und für euch zu beten. Und ich werde auch von vorne für euch beten. Weil ich glaube wirklich, dass der Herr solche Sachen einfach mal immer wieder an die Oberfläche bringt, um sie dann abzuschöpfen, um wirklich mit Heilung dann da reinzugehen. Weil er möchte, dass wir frei sind von diesen alten Wunden und Heimat finden und Wurzeln finden in ihm, in unserer ewigen Heimat. Genau, also wo ihr jetzt seht, wo Leute aufgestanden sind, könnt ihr einfach, die ihr drumherum steht, Hände auflegen, genau, und für die Person einfach beten. Wir nehmen uns da jetzt auch wirklich Zeit, wir haben ja noch so viel.